Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Maren. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska, vielen Dank für deine Einladung.
Maren, welche Diagnose hast du denn erhalten und wie lange ist das her?
Also, ich habe die Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhalten und das war im Prinzip, ja, kann man es gar nicht so genau auf ein Datum datieren, weil es sich bis dahin etwas gezogen hat. Es war 2023 und ich war im Prinzip zur normalen jährlichen Vorsorgeuntersuchung und habe dann eine Woche später einen Anruf bekommen, dass mein Pap-Abstrich nicht ganz in Ordnung wäre. Mhm. Ja, und dann nahmen im Prinzip die Dinge ihren Lauf.
Das heißt, du bist jetzt Mitte 30, dass du in dieses Vorsorgeprogramm mit reinfällst oder warst du aus anderen Gründen zur Vorsorgeuntersuchung?
Nee, ich war einfach zur ganz normalen Vorsorge. Also das mache ich tatsächlich, seitdem ich ja 14 bin, glaube ich, jedes Jahr einfach zur gynäkologischen Vorsorge, die ja empfohlen ist, wo dann ja diese Abstriche gemacht werden. Und jetzt war es so, dass ich da 35 war, also 2023. Und das ist ja jetzt quasi seit ein paar Jahren neu, dass man dann ab 35 auch diesen HPV-Test mitmacht.
Genau.
Und diese Untersuchung war es dann tatsächlich auch, wo ja der Pap-Abstrich dann auffällig war und ich HPV-positiv war.
Und hattest du vorher auch schon mal einen HPV-Test machen lassen?
Nein, vorher noch gar nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt.
Aber das geht mir auch so.
Ja, das war wirklich ja, unglaublich, dass man sich da eigentlich gar nicht so gut auskennt und plötzlich dann einen Anruf kriegt und dann gesagt wird, ja, ihr Pap-Abstrich ist nicht in Ordnung. Ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht so genau, was das eigentlich dann bedeutet. Also man geht halt irgendwie jedes Jahr seit Jahren dahin, wird untersucht und dann ja, kriegt man plötzlich so ein Ergebnis um die Ohren gejagt, weiß überhaupt nichts damit anzufangen, kennt sich gar nicht aus und muss im Prinzip erstmal bei Null anfangen. Ja, also es war schon alles ziemlich spannend, sag ich
ja,
mal.
Das glaube ich. Das glaube ich. Vor allem, wenn die Jahre vorher ja auch immer alles in Ordnung ist. Ne? Irgendwie ist man das ja auch gewöhnt, ach, das wird schon wieder alles in Ordnung sein. Und dann, ja, dann ja diese Diagnose, wobei ja eigentlich ein positiver HPV-Befund ja noch nicht wirklich ein Krankheitsbild zeigt, oder? Also du hast ja dann sicherlich eine Überweisung zur Dysplasie-Sprechstunde bekommen oder wie war das?
Genau, genau, so war das. Also ja, im Prinzip, wie gesagt, war ich halt bei der Vorsorge, kriegte dann eine Woche später den Anruf. Als meine Frauenärztin mich anrief, habe ich mir auch überhaupt nichts dabei gedacht. Also hatte ich jetzt nicht irgendwie so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, jetzt wieso ruft die mich an? Ja, also total unbedarft an die Sache rangegangen. Und dann sagte sie, ja, sie haben einen auffälligen Pap-Abstrich, das wären 3G. Da liegen wir im Mittelfeld, also es wäre jetzt noch nicht großartig besorgniserregend, aber man müsste das halt jetzt über eine Dysplasie-Sprechstunde abklären und der HPV-Test wäre halt auch positiv. Ich müsste mir da jetzt aber noch gar nicht großartig irgendwelche Sorgen machen. Da sollte ich mal einen Termin machen. Sie würde mir alles nochmal per Post zuschicken, damit ich die Befunde dann auch habe und dementsprechend Termine machen kann. Ja, dann bin ich erstmal, also ich stand tatsächlich gerade vor einem Einkaufsladen, als ich den Anruf kriegte. Dann habe ich erstmal versucht, mir alle Wörter zu merken, die mir da um die Ohren gejagt hat. Bin dann nach Hause und habe erstmal gegoogelt. Mhm. Ja, und dann habe ich mich das erste Mal ja überhaupt damit auseinandergesetzt. Da liest man dann natürlich sofort irgendwelche Horrorgeschichten. Und da war eigentlich so meine größte Sorge, oh nein, wahrscheinlich muss ich operiert werden. Dann kriege ich eine Vollnarkose. Also das war da gerade noch mein größtes Problem. Also wenn ich gewusst hätte, was noch alles auf mich zukommt, Und dann habe ich im Prinzip mich informiert über Dysplasie-Sprechstunden bei uns halt hier im Umkreis und wollte da auch eigentlich ganz gerne zu einer Frau, weil ich mir auch immer nicht vorstellen konnte, zu einem Mann zu gehen als Frauenarzt. Mhm. Die einzige, die da in Frage gekommen wäre, hatte aber erst, keine Ahnung, in 4-5 Monaten Termine. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann nehme ich jetzt einfach den erstbesten Termin in einer Dysplasie-Sprechstunde, den ich kriegen kann, weil man will das ja dann auch irgendwie so schnell wie möglich geklärt haben. Und dann ging das auch relativ zügig. Also ich glaube, ich hatte dann eine Woche später schon den Dysplasie-Sprechstundentermin. Und der Arzt hat mich dann auch mal noch so ein bisschen mehr aufgeklärt, was das jetzt eigentlich alles bedeutet und was er jetzt macht. Also die entnehmen dann ja an 3 Punkten, machen ja so eine Biopsie und schicken das dann halt ein. Ja, gesagt, getan. Wieder eine Woche später bekam ich dann das Ergebnis. Also hatte ich dann auch mit dem Arzt telefoniert und er sagte, ja, also da wäre schon verändertes Gewebe. Das müsste auf jeden Fall operiert werden in Form einer Konisation. Wieder ein Wort, gegoogelt. Wusste ich schon wieder nicht. Was ist denn das überhaupt? Ja, also dann wieder alle Informationen irgendwie zusammengekramt und mit dem Wissen dann wieder geschaut, okay, was muss ich jetzt machen, wo kann ich da hingehen? Zwischendurch habe ich natürlich auch immer mit einer Frauenärztin gesprochen, die dann auch nochmal mir erklärt hat, was es jetzt bedeutet und die hat mir auch mal wieder gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, also das wäre verändertes Gewebe und ja, das würde man jetzt da durch diese Konisation entfernen und dann würde man erfahrungsgemäß da auch im Laufe des Lebens nichts mehr von hören und in der Regel würde nach so einer OP auch die HPV-Infektion verschwinden. Genau, ja. Und dann habe ich halt geschaut, wo ich diese Konisation machen lassen kann. Ich wollte irgendwie nicht in ein Krankenhaus, sondern das lieber so ein bisschen so ambulant machen und dann habe ich eine Praxisklinik gefunden, ja, die das so täglich machen und dachte, ja, da fühle ich mich, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und dann wollte ich da halt auch einen Termin machen oder habe dann auch einen Termin gemacht, der dann auch wieder sehr, sehr zügig ging. Also ich glaube, das war dann auch innerhalb von 1 oder 2 Wochen. Erst wollte ich das Ganze noch weiter rausziehen, weil meine Frauenärztin sagte, ja, es muss jetzt nicht sofort, also Sie müssen jetzt keine Panik haben. Also wenn das jetzt innerhalb von 3 Monaten passiert, dann reicht das. Dann habe ich erst noch gedacht, okay, dann fahren wir erst noch in Urlaub, weil wir wollten auch ans Meer, dann kann ich noch schwimmen, und dann mache ich es danach. Mhm. Ja, dann haben irgendwie meine Schwester und mein Mann gedrängt, so, ja, mach das doch jetzt, dann ist es erledigt, im Urlaub können wir immer noch fahren oder verschieben. Ja, und dann habe ich es auch dann relativ zeitnah machen lassen. Ja, und wie sich danach herausstellte, war das dann auch gut so. Ja, wurde dann halt operiert, die Konisation wurde gemacht. Der Arzt hat mir auch nochmal so das Gefühl vermittelt, dass das jetzt wirklich ein absoluter Routineeingriff wäre und ich da jetzt gar nicht in Panik verfallen müsste. Also es wäre eine Gewebeveränderung im Mittelfeld. Also das ist auch noch keine Krebsvorstufe oder also halt vorsichtig ist er mit diesem Begriff umgegangen und war dann da ja sehr zuversichtlich, was das alles angeht. Mhm. Ja, und mit dem Wissen wurde ich dann operiert und habe dann gedacht, alles klar, jetzt ruhe ich mich nochmal 3 Wochen zu Hause aus und dann ist alles in Ordnung und dann gehe ich wieder arbeiten und alles ist gut. Ja, dann hatte ich eine Woche später den Anruf von meiner Frauenärztin wieder, die dann das pathologische Ergebnis vorliegen hatte. Ich war ja dementsprechend noch krank zu Hause, also es war irgendwann am Vormittag, ich lag auf jeden Fall noch im Bett, war aber schon wach und sie rief mich an. Und wieder habe ich nichts dann bei mir gedacht. Ich dachte, okay, die ruft jetzt an, Ergebnis ist da, alles wunderbar. Und dann sagte sie, ja, wir haben das Ergebnis und leider wurde ein invasives Karzinom gefunden.
Oh Gott.
Und dann habe ich gedacht, invasives was? Also wieder so ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört habe. Und dann habe ich gesagt, okay, was heißt das jetzt, ne? Und dann sagte sie aber direkt, ja, vielleicht besprechen wir das jetzt gar nicht am Telefon, kommen Sie am besten vorbei. Okay, gut, dann komme ich vorbei. Aber man hörte irgendwie schon so eine Ernsthaftigkeit raus. Mhm. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, hier, ich muss irgendwie jetzt zum Frauenarzt und das Ergebnis ist da, irgendwas stimmt da nicht. habe da natürlich auch wieder gegoogelt und invasives Karzinom. Und dann stand da, alles klar, Krebs. Und dann dachte ich, ach du Scheiße. Dann wusste ich erstmal gar nicht, wohin mit mir. Mein Mann brauchte eine Zeit, bis er überhaupt dann zu Hause war. Ich noch eine Freundin angerufen und ja, dass ich irgendwie die Zeit da überbrücken konnte, bis er dann da war. Und da habe ich echt richtig Angst bekommen, ja. Dann sind wir zur Gynäkologin hin. Die hat das Ganze dann aber auch wieder so ein bisschen relativiert und meinte, ja, also das Karzinom wurde entfernt, die Schnittränder sind frei. Da müsste man jetzt einfach nochmal ja weiter die Lage abklären, ob da vielleicht was gestreut hat oder nicht. Und das wäre Routine. Und ja, also da müsste ich mir jetzt auch wieder keine großen Sorgen machen. Mhm. Aber es würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich halt Gebärmutter und Eierstöcke entfernt bekomme, einfach aus Vorsicht, dass da an der Stelle auch nichts wiederkommen kann.
Ach Gott.
Ja, und dann hatte sie mir auch direkt einen Termin in der Uniklinik gemacht. Ja, Gott sei Dank war der dann schon direkt am nächsten Tag, also war ich super dankbar drüber. Wir dann also am nächsten Tag dahin und die haben dann aber mal Tacheles gesprochen. Also da wurde nichts beschönigt. Die haben dann im Prinzip erstmal gesagt, so und so sieht das jetzt aus. Das und das kann sein, muss aber nicht. Und das sind die Optionen. Und sie werden da auf jeden Fall auch mitentscheiden müssen. Und ja, und ich saß da und denke mir so, ich entscheide hier gar nichts mit. Ihr sagt mir jetzt, was ich hier machen muss. Habe ich denn Medizin studiert? Und dann wird das alles gemacht. Ja, im Nachhinein habe ich aber verstanden, was die damit meinten und ja, habe auch ganz viel mitentschieden tatsächlich. Und dann fing das ganze Prozedere erstmal richtig an. Also da musste ich mich ja erstmal komplett informieren, was das jetzt alles bedeutet. Also googeln habe ich ab dem Zeitpunkt wirklich direkt eingestellt und habe dann mir die Leitlinie bestellt, um dann da drin im Prinzip alle Fakten nachlesen zu können. Das haben die mir auch empfohlen, dass ich da ja mich gar nicht großartig mit Google beschäftige, sondern da wirklich die fundierten Informationsquellen nehme. Das habe ich dann auch getan. Ja, und mich dann erstmal eingelesen. Ja, und dann folgten natürlich die ganzen Bildgebungen, MRT, CT und so weiter. Ja.
Hast du denn am Anfang, also bevor du jetzt beim Frauenarzt warst und diese Routineuntersuchung durchgeführt wurde, hast du irgendwelche Beschwerden gehabt?
Nein. Also ich habe auch wirklich immer wieder drüber nachgedacht, ob man das irgendwie hätte merken können oder müssen. Also im Nachhinein ist es schon so, dass ich immer mal wieder beim Frauenarzt war wegen Beschwerden, so aber in Richtung Blasenentzündung. Hm. Aber immer ohne Befund. Das war mal wirklich so eine Phase, da hatte ich das immer wieder, dass ich dachte, irgendwas stimmt nicht da unten. Aber ja, wie gesagt, es war immer alles ohne Befund. Ja, und dann denkt man irgendwann, okay, du bildest jetzt ein. Ja, und dann war das eigentlich auch wieder eine Zeit lang wieder okay. Ja, und dann kam das. Aber das ist so, da denkt man natürlich so drüber nach im Nachhinein. Aber dass mir das jetzt irgendein Zeichen gegeben hätte, vielleicht hätte man mal gesagt, ja, können wir vielleicht mal so einen HPV-Test machen?
Naja, aber davon hast du ja keine Ahnung gehabt, ne? Das hätte ja im Zweifel dann vielleicht der Frauenarzt irgendwie sagen müssen. Aber du hattest jetzt nicht irgendwie Blutungen beim Geschlechtsverkehr oder so.
Nein.
Das erzählen viele.
Nein. Mhm. Nee, also da habe ich wirklich gar nichts gemerkt. Also da, nee.
Und hätte man diesen Tumor im Zweifel auch auf dem Ultraschall oder so sehen können? Also hätte deine Frauenärztin das irgendwie schon erkennen können vorher?
Nein, also ich habe das auch alles hinterfragt. Wieso ist ein Jahr vorher der Pap-Abstrich total unauffällig und ein Jahr später gravierend oder im Mittelfeld mit HPV positiv? Und Gebärmutterhalskrebs wächst ja nicht von heute auf morgen, also es entsteht ja über Jahre. Und es war jetzt auch, also es war zwar noch unter 2 Zentimeter, also noch ein kleiner, aber schon auch jetzt nicht mehr Stufe 1, also es war schon fortgeschrittener, also jetzt noch ganz am Anfang, aber trotzdem jetzt nicht mehr sofort entdeckt, sag ich mal. Aber es war das Problem, dass es ein Adenokarzinom war, das heißt, es wächst von innen nach außen. Und ja, bis dann die Gewebeveränderung außen erstmal ankommt, also da, wo man letztendlich den Abstrich macht, dauert es halt. Und selbst in der Biopsie, wo sie ja wirklich an drei verschiedenen Punkten Gewebeprobe entnehmen, haben die nur eine, ja, eine fortgeschrittene Krebsvorstufe, so heißt es, entdeckt. Also nicht mal da gab es dann den Hinweis darauf. Also das habe ich auch in der Uniklinik direkt gefragt, hätte man das irgendwie anders, ne, handhaben können? Und die sagten, nee, also da kamen jetzt mehrere Verkettungen unglücklicher Umstände aneinander.
Ach Mensch. Bist du denn gegen HPV geimpft?
Jein. Also jetzt ja, nach der ganzen Behandlung ja. Mhm. Ich hatte allerdings mit 20 oder 21 habe ich eine HPV-Impfung bekommen. Es hätten, glaube ich, zwei oder drei sein müssen. Mhm. Bin aber dann nicht mehr zur vollständigen Impfung gegangen, weil das war halt der Zeitpunkt, wo die gerade rauskam. Und dann war das irgendwie auch so umstritten. Mhm. Dann hat man irgendwie auch so Horrorgeschichten gehört. Und dann bin ich unsicher geworden und habe mich dann nicht weiter vollständig impfen lassen. Auch das habe ich dann natürlich direkt in der Uniklinik gefragt, so Gott, jetzt bin ich auch noch selber schuld an der ganzen Miserie. Aber die sagten dann auch, nee, also wenn sie schon im Erwachsenenalter waren, war der Drops wahrscheinlich eh schon gelutscht und da hätte man, ob sie jetzt die Impfung gehabt hätten oder nicht. Also die Impfempfehlung ist ja auch tatsächlich zwischen 9 und 14, glaube ich. Mhm. Also vor dem ersten Geschlechtsverkehr idealerweise. Und der Drops war dann tatsächlich wahrscheinlich einfach auch schon gelutscht. Also von daher ja, mache ich mir darüber jetzt auch keine Gedanken oder irgendwelche Vorwürfe.
Nee, klar nicht. Also das würde dir auch überhaupt null weiterhelfen.
Richtig, genau.
Hast du denn eine Information, wie lange dieser Tumor möglicherweise in deinem Körper schon gewachsen ist?
Nein, auch nicht. Also da hat sich auch keiner bereit erklärt, da ein Datum oder eine Zeitspanne zu nennen.
Na, manchmal kann man das ja irgendwie sagen, ne? So anhand der Zellteilungsrate, wie lange das ungefähr schon gewachsen ist.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber nein, das war tatsächlich, nee. Also die haben halt immer nur gesagt, dass das natürlich nicht von heute auf morgen passiert, dass er schon länger da gewesen sein muss. Aber ich habe da jetzt keine Zeitspanne, die genannt wurde.
Mhm. Ja. Okay, lass uns mal weitergehen. Also du warst in der Uniklinik und hast diese ganzen Untersuchungen bekommen. Wie ging das dann weiter? Wurdest du dann nochmal operiert oder was wurde gemacht?
Genau, ich hatte dann relativ zeitnah auch, dank meiner Gynäkologin, die mir auch da wieder Termine besorgt hat, die Bildgebung, also CT, MRT. Und da auf dieser Basis konnte die Uniklinik dann auch erstmal arbeiten und das Tumorboard abhalten. Genau, da bin ich halt in die radiologische Praxis und die haben dann mit mir da alles veranstaltet. Mhm. Da bin ich auch erstmal wieder total unbedarft hin. Ich war schon mal in einem MRT wegen Rückenbeschwerden. Das hat, keine Ahnung, 10 Minuten gedauert. Da kriegte man auch kein Kontrastmittel oder irgendwas. Und da war es halt direkt das volle Programm. Also ich musste irgendwie, weiß ich nicht, 1 Liter Kontrastmittel trinken. Dann habe ich noch einen Zugang bekommen für Kontrastmittel. Das CT war dann eigentlich auch nicht so das Problem. Dann ging es ins MRT und dann sagten die mir, das dauert 50 Minuten. 50 Minuten bis eine Stunde. Und ich denke so, ich soll jetzt da so lange drin liegen? Oh Gott.
Ohne dich zu bewegen und so, ne?
Ja, und ich bin sehr groß. Und das ist eigentlich auch mein Glück. Also ich bin über 1,85. Und das war mein Glück eigentlich, weil ich hinten rausgucken konnte. Also da so dieses Platzangstgefühl konnte man da gut entgegenwirken.
Ja.
Und dann halt das MRT. Ich habe es dann irgendwie überstanden. Also ich war, da kriegte ich dann bei der Hälfte der Zeit kriegte ich dann nochmal ein zusätzliches entspannend lösendes Mittel, was im Beckenbereich irgendwie nochmal so muskelentspannend ist. Und da sagte die mir vorher, Gott sei Dank, aber auch wirklich nur in so einem Nebensatz, es kann sein, dass Ihnen da irgendwie ein bisschen schlecht wird, also so kreislaufmäßig, aber Ihnen kann nichts passieren, das ist normal, das geht dann schnell wieder weg. Ja, und dann, Gott sei Dank, hatte die mir das gesagt. Und ich dachte, als die mir dieses Mittel spritzte, dachte ich, nee, jetzt geht's vorbei. Und ich war wirklich kurz davor, diesen Knopf zu drücken, wo ja dann alles abgebrochen wird, aber wusste, wenn ich das jetzt mache, muss ich das nochmal machen. Hm. Ja, und dann habe ich versucht, das irgendwie auszuhalten, hat dann auch geklappt. Ja, und dann bin ich dann fertig gewesen damit. Dann habe ich noch gefragt, ob der Radiologe sich die Bilder schon anschaut und ob der noch mit mir spricht. Dann meinten die, nee, bei so einer umfangreichen Bildgebung würden die das nicht machen, weil das würde mehrere Stunden dauern, bis ein Radiologe das ausgewertet hat. Und dann habe ich gesagt, boah, aber jetzt muss ich dann warten so lange. Das war, glaube ich, donnerstags und ich hätte auf jeden Fall bis dienstags warten müssen, bis die Uniklinik halt dieses Tumorboard gehabt hat. Und dann haben die gesagt, ja, okay, ich frag mal. Ja, und dann haben sie den Arzt gefragt, den Radiologen gefragt, ob er kurz mit mir spricht. Hat er dann auch eingewilligt. Ja, und das war eigentlich letztendlich mein Fehler. Oder auch, ich verstehe auch nicht, warum der das gemacht hat. Also da hätte er besser gesagt, ich sag gar nichts, weil er überhaupt nicht wusste, warum ich da war. Also der hat nicht auf die Überweisung geschaut oder irgendwas und meinte, ja, ihre Lymphknoten, ja, die sind schon ziemlich auffällig. Also wenn sie da jetzt irgendwie einen Vorbefund haben, dann sollte man das schon nochmal checken lassen. Ansonsten kommen sie einfach in 6 Monaten nochmal zur Kontrolle. Und ich dachte so, okay, cool. Ja, und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, nee, das bringt hier gar nichts. Ich schalte jetzt auf Durchzug. Hm. Mein Mann hat dann noch irgendwelche Rückfragen gestellt, aber ich habe dann auch gar nicht mehr zugehört. Dann sind wir da raus, da war ich natürlich völlig fertig.
Na, ich meine, wenn er sagt, die Lymphknoten sind auffällig, das ist ja sehr ungünstig.
Ne? Genau, richtig, genau. Also und darum ging es ja im Prinzip auch, um zu checken, ob die Lymphknoten halt befallen sind oder nicht.
Ja, ja.
Und dann sind wir dann auch da weg und dann habe ich halt gewartet, bis ich dann dienstags, also die Bilder haben wir dann noch bei der Uniklinik vorbeigebracht, dass die Radiologen dort werten das dann nochmal selber aus. Also die gucken auch gar nicht auf den Bericht, was die Kollegen dann da schreiben, sondern die werten das dann selber tatsächlich nochmal aus. Und die haben dann gesagt, dass Dienstag das Tumorboard ist, also bis dahin würde die Auswertung dann noch stattfinden und dann würden sie mich nach dem Tumorboard auch anrufen und dann würden wir halt gucken, was Sache ist. Ja. Mhm. Und die haben mich dann auch angerufen. Und das Ganze dann aber auch nochmal bestätigt, also dass die Lymphknoten tatsächlich auffällig wären oder zumindest einer, der da sehr raussticht. Und dass wir dann jetzt, der erste Schritt wäre, dass wir im Prinzip die Lymphknoten im Becken und entlang der Hauptschlagader entfernen würden, um ja da erstmal sicher zu gehen, dass da alles entfernt würde. Und und dann müsste man halt weiter schauen, ob Lymphknoten befallen sind oder nicht. Und ob dann eine Radiochemotherapie notwendig wäre oder nicht. Mhm. Genau.
Und das ja wahrscheinlich alles auch wieder mit Vollnarkose, ne? Wo du so Bedenken am Anfang hattest.
Ja, genau. Aber nachdem ich die erste OP ja überstanden hatte und dann wusste, okay, jetzt irgendwie ist es alles Mist, war auch die Vollnarkose nicht mehr das Problem. Mhm. Also da habe ich mir dann... Das war ja meine kleinste Sorge dann plötzlich.
Ja, ja.
Ja, und dann wurde da schon ein Termin gemacht. Also ich musste dann aber auch noch mindestens 6 Wochen warten, bis die überhaupt operieren konnten, weil ja die andere OP noch nicht so lange her war. Und das sollte erstmal verheilen, weil sie sonst mehr kaputt machen könnten. Das heißt, ich musste dann auch noch warten.
Von der Narkonisation oder was?
Genau, ja. Genau. Mhm. Sagten die, also man soll da schon echt, dass das erstmal verheilt ist.
Oh Gott, die ganze Zeit sitzt man ja, aber da hat man das Gefühl, man sitzt auf so einem Pulverfass, oder? Wenn der Tumor dann im Zweifel größer wird und so weiter.
Genau, ja, genau. Und hatten wir, wie gesagt, den OP-Termin für die OP mit den Lymphknoten stehen. Und dann bin ich im Prinzip davon ausgegangen, alles klar, es werden die Lymphknoten entfernt. Wir gucken, ob tatsächlich die befallen sind oder nicht. Wenn sie befallen sind, dann... würden sie gleichzeitig, also sie machen dann während der OP, würden sie einen Schnellschnitt machen, dann die Eierstöcke versetzen, damit die von der Bestrahlung nicht so angegriffen werden. Und dann würde man halt eine Radiochemotherapie machen. Ja, dann war es aber so, dass ich dann ja wieder eine Woche später irgendwie angerufen wurde von der Uniklinik und die sagten, also wir haben da jetzt nochmal auch mit anderen telefoniert und irgendwie gefällt uns das Ganze nicht so. Wir sind da irgendwie, überlegen wir, die Lymphknoten sind zwar auffällig, aber untypisch für eine Metastase. Es kann auch sein, dass das einfach ist, weil sie ja die OP gerade hatten, dass die Lymphknoten da einfach arbeiten. Es kann auch sein, dass sie grundsätzlich große Lymphknoten haben. Also die meinten halt, der würde nicht typisch nach einer Metastase aussehen. Mhm. Und haben dann gesagt, sie stecken mich nochmal in ein PET-CT, um das dann da nochmal drüber abklären zu lassen. Und dann bin ich auch relativ zügig dann in dieses PET-CT. Da kriegt man ja dieses radioaktive Mittel gespritzt, wo die dann im Prinzip diese Metastasen oder Krebszellen sichtbar machen können. Ja, und das PET-CT war dann komplett unauffällig, so dass sie hier dann alles nochmal umgeschmissen haben und gesagt haben, okay, wir lassen das erstmal mit der Entfernung der Lymphknoten, weil dadurch natürlich auch wieder OP-Risiken entstehen.
Natürlich, ja.
Und wenn die Lymphbahnen dann auch nicht mehr so richtig arbeiten können, hat man ja auch immer diese sein Leben lang mit den Lymphödemen zu tun, wo man dann die Kompressionsstrumpfhosen tragen muss und so weiter. Mhm. Da hatte ich natürlich überhaupt gar keine Lust drauf und habe natürlich auch gesagt, okay, alles klar. Ja, was machen wir jetzt? Ja, und es gibt eine Studie, die sogenannte SHAPE-Studie, die ist schon abgeschlossen, aber ist noch nicht in die Leitlinien eingeflossen. Das dauert ja mal ein bisschen, bis das dann auch wirklich verschriftlicht ist. Und die besagt, dass man letztendlich bei diesem Befund auch hingehen kann und nicht die radikale Hysterektomie macht, inklusive Lymphknotenentfernung, sondern einfach eine totale, also das heißt nur die Gebärmutter entfernt und die Wächterlymphknoten und auch die Eierstöcke belässt, ja. Und dann haben wir da natürlich hin und her überlegt, wie machen wir es jetzt? Weil das eine ist natürlich mit mehr Sicherheit verbunden. Also wenn alles entnommen wird, kann natürlich auch an dem, was entnommen wird, nichts wiederkommen. Also man hat mehr Sicherheit, aber die Nebenwirkungen sind natürlich auch massiv. Also das heißt direkt Wechseljahre, dann diese Lymphödeme. Also das wäre halt auch nicht zu unterschätzen. Ja, versus Shape-Studie, wo man echt minimal arbeitet. Ja, dann haben wir uns dann dafür entschieden, also im Prinzip die Ärzte, mein Mann und ich, dass wir das dann letztendlich so in minimal was geht machen. Und die dann während der OP auch gucken, also die machen dann Schnellschnitt auch von den Wächterlymphknoten und ja, wenn die dann befallen wären, dann hätten sie die OP halt erweitert, so wie es dann am Anfang geplant war, und wenn nicht, dann halt so wie geplant, dass man nur wirklich Gebärmutter entfernt, ja. Genau, und so wurde es dann letztendlich bei mir gemacht. Also das heißt, ich habe die Gebärmutter entfernt bekommen, die Eileiter, Eierstöcke wurden erhalten, Wächterlymphknoten und ja, und im Nachgang war dann auch tatsächlich alles frei von Metastasen oder Krebszellen. Das heißt, da wurde nichts mehr gefunden. Ja, ja. Gott, jetzt hoffe ich natürlich, dass das so bleibt.
Ja, ja. Okay, das heißt also, der Tumor, der saß am Gebärmutterhals, klar. Und wenn man die Gebärmutter entnimmt, dann entnimmt man das alles und dann ist der Tumor erstmal rausgenommen.
Genau. Der Tumor war schon mit der Konisation entfernt. Also das war jetzt quasi noch...
Ah, okay.
Der Tumor war...
Ja. Der Tumor war da mit der Konisation schon komplett weg.
Ja, genau. Also was natürlich dann auch wirklich Glück war.
Ja, total, total. Und auch, dass deine Ärzte da nochmal drüber geguckt haben, was das mit den Lymphknoten ist. Also auch das ist ja... voll gut.
Ja.
Was heißt das jetzt, wenn du ohne Gebärmutter lebst? Also merkst du das oder fühlt sich das anders an?
Nein, also tatsächlich nicht. Ich habe natürlich dann auch viel darüber gelesen und man liest auch, dass sich vielleicht dann Frauen nicht mehr so ganz fühlen, dass man da irgendwie so Verlustgefühl hat. Aber da muss ich sagen, das war bei mir gar nicht, Gott sei Dank. Also ich habe auch mit Verwachsungen toi, 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 da keine großen Probleme. Ich krieg halt meine Periode nicht mehr. Das sehe ich als absoluten Vorteil. Ich habe aber auch keinen Kinderwunsch gehabt. Also das heißt, ich habe keine Kinder und ich hatte aber auch keinen Kinderwunsch. Das war natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil, auch im Hinblick auf die Behandlung. Und ja, deswegen kann ich sagen, dass das jetzt für mich... keine großen Einschränkungen hat. Also rein körperlich gesehen.
Ja. Hast du denn jetzt wie eine große Bauchnarbe oder wurde das nur mit diesen drei Schnitten operiert?
Genau, ich habe nur diese drei Schnitte, beziehungsweise vier, also drei am Bauch und einmal durch den Bauchnabel. Und ich wurde mit dem Da Vinci operiert, also mit dem
mit diesem Roboter, ne?
Computer. Genau, mit dem Roboter. Und ja, von daher war das auch wirklich minimal invasiv, sodass ich da auch keinen Bauchschnitt habe. Ja, also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Also die Uniklinik, das war von der ersten Minute an so eine Tip-Top-Behandlung. Und die haben wirklich alles in meinem Sinne gemacht. Die haben sich, ja, wie gesagt, die haben ja sogar noch mit anderen Kliniken, ich weiß gar nicht, Berlin, München, telefoniert, um da nochmal bestmöglich zu gucken, was jetzt für mich das Richtige ist. Und ich habe ja auch noch eine Reha gemacht danach oder eine Anschlussheilbehandlung. Mhm. Und da waren wahnsinnig viele, die wirklich einen Bauchschnitt hatten. Also eine ähnliche Diagnose, aber dann halt einen riesen Bauchschnitt, weil die gar nicht über die Möglichkeit wussten, dass es so robotergestützte Operationen überhaupt gibt. Ja, die gibt es natürlich auch nicht in jedem Krankenhaus. Ne? Also da habe ich wirklich Glück, dass wir, also ich wohne also hier in Bonn und da in der Uniklinik, die sind halt ja da auch führend und tipptopp. Also da habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Behandlung genossen. Das kann man schon so sagen.
Ja. Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall in Berlin auch so eine robotergestützte, also dieses Da Vinci-Dingsbums da gibt. Okay, also du hast in Anführungszeichen Glück gehabt, wenn man das, wenn man das so sagen kann. Ne? Aber natürlich ist es ja so, dass diese ganze Zeit, also die von der Diagnose bis ja durch die Therapie, die Operation und so weiter, das hinterlässt ja auch psychische Spuren.
Ja, total.
Hast du denn dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Vielleicht im Vorfeld schon, bevor du operiert wurdest? Oder hast du andere Betroffene erst auf der Anschlussheilbehandlung kennengelernt?
Ja, also ich habe versucht, mich da zu connecten, aber es ist gar nicht so einfach, weil man findet einfach überhaupt nicht viel. Also auch bei Instagram, man muss echt suchen, gezielt, um da auch andere Betroffene überhaupt mal zu finden. Das habe ich versucht auch über die Uniklinik, aber ja, dadurch, dass ich dann auch wahrscheinlich auch einfach noch so jung bin, war das dann auch nochmal irgendwie schwieriger, andere Betroffene dann zu finden. Ich habe in der Uniklinik aber das psychoonkologische Angebot wahrgenommen. Also man wird da ja auch dann direkt, wird einem angeboten, dass man da zumindest während der Behandlungszeit da begleitet wird. Und da hatte ich dann, weiß ich gar nicht, 2-3 Termine da auch mit der Psychoonkologin. Das hat auch mir da sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Aber so richtig mit jemand anders, der da auch betroffen war, gesprochen habe ich nicht. Auch niemand anders, der jetzt so vielleicht auch eine andere Krebsart hat oder so. Ne? Also klar, tauscht man sich da mal irgendwie aus, aber ja, in meinem Umfeld sind da jetzt nicht wahnsinnig viele Leute. Mhm. Gott sei Dank. Aber ja, das war schon auch schwierig tatsächlich.
Ja, ich glaube, das kann sehr hilfreich sein, ne? Sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und dann ja sich vielleicht weniger alleine zu fühlen mit so einer Diagnose.
Genau, ja.
Hast du denn in der Reha, hast du denn da andere kennengelernt und ja, konntet ihr dann da darüber sprechen? Also oft ist es ja so, dass, also Brustkrebs hat so eine große Lobby, ne?
Genau.
So viel, also es ist ja auch eine unfassbar große Zahl an Betroffenen. Das ist ja bei Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs und so weiter, ja, ein bisschen anders. Aber ich finde, trotz allem sind die Zahlen ja auch da sehr hoch. Also die Frauen, die gibt's ja.
Ja, genau. Aber tatsächlich in der Reha wenig. Also in der Anschlussheilbehandlung waren es ein paar, also ich sag mal wirklich nur ein paar, also eine Handvoll waren wir dort. Mhm. Deswegen, und die muss man ja dann auch erstmal finden. Also unter, keine Ahnung, 200 Leuten musst du ja dann auch erstmal finden, weil die Ärzte dürfen dir ja dann auch keine Auskunft geben. Ja, Zimmernummer 400, die hat das übrigens auch, gehen sie doch mal klopfen. Genau, das ist halt schwierig und ich komme ja jetzt auch gerade aus meiner ersten Reha oder beziehungsweise dann ja die zweite Reha, also Anschlussheilbehandlung, erste Reha, da komme ich jetzt gerade wieder und auch da war ich jetzt zumindest über die Zeit, die ich da war, auch die einzige mit der Diagnose, aber nichtsdestotrotz hilft schon sehr der Austausch trotzdem mit anderen, weil man weiß, wir sind alle aus demselben Grund irgendwie da und schon allein das hilft ungemein. Weil man hat einfach dieselben Sorgen, Ängste, Nöte. Und das hilft dann schon. Also es muss nicht unbedingt immer dasselbe sein. Was natürlich der Vorteil dabei ist, dass man sich da nochmal intensivere austauschen kann. Auch über die Behandlungsform und über das danach. Aber genau.
Und hast du denn deinem Mann auch gut darüber sprechen können? Also hat das irgendwas mit eurer Partnerschaft gemacht?
wir sind noch enger aneinander gebunden, würde ich sagen. Also,
das ist schön.
Ja, wir haben tatsächlich im November 2022 geheiratet. Und dann kam ja ein halbes Jahr später die Diagnose, was auch, glaube ich, für mich, also rückblickend, wenn ich so drüber spreche, wo ich einfach merke, dass das auch nochmal ein Stück weit tiefer sitzt, weil ich wirklich dachte, ich bin die glücklichste Frau auf dieser ganzen Welt. Wir kamen aus dem Urlaub wieder, das war quasi unsere Hochzeitsreise. Und danach hatte ich dann halt diesen Vorsorgetermin und dann kam das ja alles auf. Ja, da habe ich echt mal so einen richtigen Schlag gekriegt. Aber ich muss sagen, dass mein Mann wirklich jede Sekunde an meiner Seite war. Also der ist immer überall mit hingekommen, zu allen Gesprächen. Ich konnte immer über alles, wirklich alles mit ihm sprechen. Habe ich auch. Mhm. ja, er war natürlich auch da, hatte natürlich auch echt damit zu kämpfen. Und er musste ja letztendlich für mich immer so der Starke sein, ne? Also er hatte ja auch Angst, aber der hat es halt nie mir gezeigt, weil ich dann wahrscheinlich auch noch mehr Panik gekriegt hätte. Also ja, der war wirklich immer oder ist immer für mich da und das spiegelt sich aber auch in unserer Beziehung wieder. Also wir waren vorher schon echt verbunden und happy und das würde ich sagen, ist jetzt sogar noch, hat sich noch mehr verfestigt.
Ja, das ist schön. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Also nee. Viele Partnerschaften gehen ja auch irgendwie in die Brüche, ne, wenn so eine total angespannte Zeit kommt.
Ja.
Also von daher hast du einen guten Mann an deiner Seite.
Ja.
Kann ich so unbekannterweise sagen.
Ja.
Hast du denn in der Familie schon Krebsfälle gehabt? Oder bist du sozusagen die Erste?
Ja, also im Verwandtschaftsverhältnis. Mein Vater ist an Krebs verstorben. Bauchspeicheldrüsenkrebs und genau, das, da war ich aber 8 Jahre alt, also das ist schon sehr, sehr lange her. Aber es ist natürlich, spielt natürlich auch irgendwo eine Rolle mit, ne? Also Krebs ist dann auch irgendwie, wenn man das Wort schon so in den Mund nimmt, ist immer auch ein Stück weit irgendwie so mit ja einem Todesurteil irgendwie auch manchmal verbunden. Mhm. Also denkt man zumindest. Jetzt bin ich da natürlich auch viel aufgeklärter, was das angeht. Also es gibt ja wirklich gute Behandlungsmöglichkeiten. Aber das ist so der erste Schock dann, ne?
Ja, das glaube ich. Hast du denn weiterhin psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Ja, habe ich. Also das war auch eine wilde Reise. Es ist ja nicht so einfach, da jemanden zu finden. Ich habe ja dann, wie gesagt, in der Uniklinik da das in Anspruch genommen. Die geben einem dann auch Adressen an die Hand und ja, dann habe ich geguckt und habe da auch, ja, die Termine waren eigentlich letztendlich gar nicht so das Problem. Also ich habe da schon welche gefunden, also sowohl Psycho-Onkologen als auch Psychologen, die jetzt nicht die spezielle Weiterbildung hatten. Das war mir eigentlich auch nicht so wichtig. Hatte dann auch diese Erstgespräche mit einigen oder mit einer Handvoll, sage ich jetzt mal. Aber es hat einfach nicht gepasst. Also ich habe einfach gemerkt, okay, es bringt mich nicht weiter, wenn das einfach vom Typ her nicht passt. Was soll ich dann da hingehen, ne? Also wenn ich dann schon Bauchschmerzen habe, wenn der Termin ansteht, ja, dann passt ja irgendwas nicht, ne? Also die waren alle kompetent, lieb und nett, aber es, ne, passt halt ja manchmal einfach nicht. Dann habe ich irgendwann gedacht, komm, dann liegt's vielleicht an dir. Ich nehme jetzt einfach diese Person hier und gehe da hin. Habe dann aber nach mehreren Sitzungen gemerkt, ich komme da nicht weiter. Es nimmt mir mehr, als dass es mir bringt. Und ja, und letztendlich habe ich mich jetzt dazu entschieden, jemanden zu nehmen, den ich jetzt tatsächlich auch selber zahle. Das Ganze mache ich online, was natürlich auch nochmal ein riesengroßer Vorteil ist, weil ich nicht ortsgebunden bin, total flexibel mit den Terminen. Ja, und das hilft mir ungemein. Also das ist jetzt ein Match, sage ich mal. Ja, das findet immer so nach Bedarf halt statt, ne? Also ich sag mal jetzt so einmal im Monat oder so. Oder wenn ich jetzt sage, nee, irgendwie gerade eine schlechte Zeit, können wir uns irgendwie in 2 Wochen wieder treffen, dann ist das halt kein Problem. Genau, ja, da nehme ich halt jetzt das Geld in die Hand. Man gibt so viel Geld für Zeug aus, da kann man auch mal in seine Gesundheit investieren.
Ja, total, wobei ich das trotzdem ein bisschen fraglich finde, weil viele ja tatsächlich auch psychologische Unterstützung brauchen, ja. Und wenn du dann schon irgendwo mal einen Termin gekriegt hast, dann kannst du ja schon fast glücklich sein.
Ja.
Und wenn es dann zwischenmenschlich nicht passt, also eigentlich finde ich das total dramatisch, dass du quasi gezwungen bist, das selbst zu zahlen, weil es anders nicht möglich ist. Ja. Also Das ist irgendwie nicht so ganz richtig, so in meinen Augen.
Ja, es ist halt schwierig, ne? Also, wie gesagt, ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, auch unter Kassenleistung da etwas in Anspruch zu nehmen, was ja schon mal gut ist grundsätzlich. Aber habe für mich einfach gemerkt, dass es da einfach nicht passte. Und ich hatte aber auch irgendwann, das muss ich auch dazu sagen, nicht mehr die Energie und nicht mehr die Kraft, weiter zu suchen. Also es ist es hat schon so an den Nerven gezerrt, überhaupt Termine zu finden, weil man muss ja dann wirklich die Sprechzeiten abpassen. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt, also unübertrieben, 30 bis 40 Leute angerufen.
Boah, krass.
Und davon hatten dann vielleicht, habe ich dann bei 3 oder 4 einen Termin bekommen und das innerhalb von 2 Monaten, was ja dann auch schon gut ist. Und dann denkt man schon auch, also ich habe schon auch an mir gezweifelt, ne? So liegt es jetzt an mir, dass das jetzt irgendwie alles da nicht passt. Also ich hatte ja die Möglichkeit, aber ja, wenn man einfach dann für sich merkt, es bringt nichts, dann ist es halt so, ne?
Ja, klar. Ja, aber voll gut, dass du das für dich so gemerkt hast und dass du für dich jetzt auch eine andere Lösung gefunden hast, weil ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn du so jemanden an deiner Seite hast.
Ja, genau. Also einfach jemand Unabhängiges, mit dem man einfach auch nochmal solche Themen besprechen kann, der einem auch nochmal neutral Tipps an die Hand gibt. Ich meine, auch meine Familie, meine Freunde, mit denen kann ich natürlich auch sprechen. Und da, ne, haben ja auch alle immer gut gemeinte Ratschläge, aber es ist dann auch einfach zu eng. Mhm. Und es kann man dann auch nicht immer alles so annehmen. Und ich will denen das auch einfach nicht die ganze Zeit immer weiter zumuten. Von daher, ja, fahre ich so jetzt da für mich ganz gut mit.
Hast du denn, als du die Diagnose bekommen hast, das auch so offen kommuniziert, also gerade deiner Familie gegenüber und deinen Freunden?
Ja, also Familie und enge Freunde, ja. Aber es war schwierig. Also es war am Anfang schon, also in den erweiterten Kreis war es schon schwierig, weil es für mich am Anfang schon so ein kleines bisschen schambehaftetes Thema war, was, glaube ich, grundsätzlich einfach das Problem ist.
Ja.
Im Prinzip, das HPV-Virus ist eine Geschlechtskrankheit. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn quasi 99% der Leute dieses Virus haben oder wo es dann vielleicht nicht ausbricht oder kriegen könnten. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie ein bisschen schambehaftet. Und so ging es mir halt am Anfang. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Aber am Anfang war es schon so, weil ich mich ja auch gar nicht gut auskannte und dachte, und da habe ich das erst am Anfang gar nicht so kommuniziert. Auch meinem Arbeitgeber gegenüber nicht. Also die wussten dann schon auch, dass ich da jetzt irgendwie krank war und so. Und habe das dann auch irgendwann ein bisschen offener gesagt. Aber irgendwie war es doch so hinter vorgehaltener Hand ein bisschen. Ja, mittlerweile gehe ich da viel, viel offener mit um. Aber ich hätte am Anfang viel mehr und viel offener drüber sprechen können und auch sollen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass es noch sehr schambehaftet ist. Und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, weil das mir wirklich sehr wichtig ist, dass man auch solche Themen anspricht. Und ich meine, HPV hat ja so gut wie jeder irgendwann mal im Laufe seines Lebens, ja.
Genau.
Und wenn du jetzt HPV-positiv bist, und das wusstest du ja, nachdem du beim Frauenarzt die Vorsorgeuntersuchung machen lassen hast, hat das irgendetwas verändert? Also hast du denn in der Zeit Geschlechtsverkehr mit deinem Partner gehabt oder wart ihr dann da schon doch vorsichtig und habt aufgepasst?
Nee, also da habe ich mir tatsächlich gar keine großen Gedanken dann drüber gemacht. Das haben die Ärzte aber auch von vornherein gesagt. Also die haben gesagt, sie müssen jetzt da nicht irgendwie aufpassen, großartig, weil wir ja in der Partnerschaft schon seit jetzt mittlerweile über 10 Jahren sind.
Ja, ihr euch das hin und her schießt wahrscheinlich dann. Ne?
Richtig, genau. Also nur weil ich es jetzt weiß, muss man da jetzt nicht irgendwie großartig schauen. Wir haben natürlich auch gefragt, ob es Sinn macht, dass sich der Partner, also ob sich mein Mann dann nochmal testen lässt oder irgendwas. Aber sagten die auch, dass das keinen großen Sinn macht oder auch keinen Mehrwert hat. Und letztendlich scheiden sich da die Geister. Der eine sagt, man kann das mal testen lassen und dann weiß man es. Aber wenn ich es jetzt wüsste, also ich habe es jetzt definitiv nicht mehr. Also da wurde ja jetzt schon 2-mal nach der OP nochmal ein Test gemacht. Aber wenn ich jetzt wüsste, ob mein Mann es hat oder nicht, ja, was bringt mir das am Ende des Tages?
Ja, naja, und jetzt hast du dich ja auch impfen lassen, hast du gesagt, ne?
Genau.
Hat das dann bei dir die Krankenkasse bezahlt?
Ja.
Okay, aber dein Mann hat sich nicht impfen lassen, oder auch?
Nein. Mm-mm.
Ich finde das ganz spannend eigentlich, wie man in so einer Partnerschaft auch so damit, also miteinander so umgeht, ne? Also ob man das offen kommuniziert, ob man sich jetzt anders verhält und ja, wie das jetzt in der Zukunft so sein soll. Aber dann habt ihr ja da auf jeden Fall einen Weg gefunden, wie ihr damit umgeht. Und das scheint ja für euch beide dann total zu passen, weil ich meine, es bringt ja, glaube ich, auch nichts, wenn du jetzt die ganze Zeit den Fokus da drauf legst, ne? Nachdem jetzt ja diese Geschichte überstanden ist und du jetzt ja auch die Impfung hast.
Ja, also zwischendurch kommt das schon immer mal wieder auf und man fragt sich, ja, wenn das jetzt doch wiederkommt oder wenn wir da irgendwie so Ping-Pong spielen, sag ich mal, ne? Aber die Konsequenz daraus wäre enthaltsam leben und das kommt halt für uns beide nicht in Frage an der Stelle. Also ist es jetzt so, wie es ist und ja.
Hast du denn nach deiner Erkrankung und nach der Zeit, in der du langsam wieder geheilt bist, hast du deine Prioritäten neu sortiert?
Ich würde sagen, ich bin noch dabei, tatsächlich. Also es ist echt ein Prozess, muss ich sagen. Ich merke auf jeden Fall, dass ich nach dieser ganzen Sache überhaupt nicht mehr so belastbar bin wie vorher. Also ich bin viel schneller im Stress und Stress war für mich vorher ein Fremdwort. Da komme ich schneller wirklich an meine Grenzen. Das war sehr schwierig für mich, das zu akzeptieren. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, in der Phase, wo ich das akzeptiert habe und letztendlich mein Leben dann auch daran anpasse. Also das heißt, ich muss jetzt nicht mehr auf jeder Party tanzen oder sag dann auch mal Dinge ab oder erst gar nicht zu. Und da muss ich auch sagen, bin ich bisher auch immer bei allen auf Verständnis gestoßen. Also ich glaube, den meisten Stress macht man sich eh immer selber.
Ja.
Und auch ich, dass man sagt, oh nee, ich muss da jetzt aber hin, ich habe da zugesagt. Aber wenn man dann sagt, oh, mir ist überhaupt nicht danach und ich fühle mich echt dadurch total gestresst irgendwie, dann sagen die wenigsten, bist du doof, sondern die sagen, hey, kein Problem, ne? Alles gut, wir machen wann anders oder fällt halt aus oder ja, also da bin ich schon am Anpassen, das muss man schon sagen. Ich mache seitdem regelmäßig Sport, das habe ich vorher jetzt auch nicht so gemacht, das tut mir sehr, sehr gut und ist ja generell auch für die Gesundheit jetzt nicht verkehrt, ne?
Nee, auf jeden Fall.
Genau, lebt da so ein bisschen bewusster, würde ich sagen. Und ich nehme mir nicht mehr so viel zu Herzen. Also ich reg mich nicht mehr über Kleinigkeiten auf. Also gar nicht mehr. Also so Banalitäten interessieren mich nicht mehr. Da lebt man dann schon so ein bisschen entspannter, was das angeht. Das muss man schon sagen. Aber ich bin noch in einem Prozess. Also diese Unbeschwertheit, die ich hatte, die habe ich halt nicht mehr. Also wir haben ein großes Hochzeitsbild bei uns in der Küche hängen und am Anfang habe ich gedacht, ich hänge das ab, weil ich diese Person, die da drauf ist, bin ich einfach nicht mehr. Also ich gucke das an und denke, das ist jemand Fremdes auf dem Bild, obwohl ich das natürlich bin. Aber die Person, als wir geheilt haben, war einfach anders. Ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt so charakterlich oder so habe ich mich nicht verändert. Also ich glaube auch, dass ich für die Außenwelt immer noch dieselbe Person bin, aber innerlich ist es anders. Ich kann es noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja, und deswegen glaube ich, ist das noch so eine Findung, in der ich gerade noch bin.
Naja, ich meine, das ist ja jetzt auch noch nicht so ganz lange her, ne? Das sind knapp 2 Jahre, oder?
Ja, also im Prinzip genau 1,5 Jahre jetzt seit der letzten OP, ja. Deswegen habe ich ja jetzt auch noch mal die Reha gemacht,
ja. Ja. Bist du denn jetzt wieder arbeiten oder ist das so, dass du ja weiterhin noch krankgeschrieben bist? Oder was passiert nach der zweiten Reha?
Nee, ich habe zwischendrin gearbeitet immer. Also ich bin nach der Anschlussheilbehandlung, also von Vorsorge und Termin bis ich wieder arbeiten ging, ist ungefähr ein halbes Jahr vergangen.
Ach krass.
Genau, also ich habe dann nach der ganzen Behandlungsende habe ich dann eine Anschlussheilbehandlung gemacht und dann bin ich danach langsam über eine Wiedereingliederung wieder in den Beruf eingestiegen. Das war auch gut so. Da hatte ich dann auch wieder meinen geregelten Ablauf und ich arbeite auch wirklich gerne, gehe auch gerne zur Arbeit. Und ja, aber die Wiedereingliederung war auf jeden Fall gut. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, das in Anspruch zu nehmen. Und dann habe ich eigentlich wieder ganz normal gearbeitet und habe aber ja auch auf der Arbeit gemerkt, okay, so eine Belastbarkeit, wie ich die vorher hatte, ist halt auch da nicht vorhanden. Also es ist deutlich besser geworden in der ganzen Zeit jetzt schon. Ja, und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, da nochmal eine Reha zu machen, um ja da nochmal irgendwie so einen richtigen Haken dran zu machen, weil das konnte ich bisher noch nicht. Und ich hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen nachwirkt und ich dann endlich so einen richtigen Haken dran machen kann. In der Reha haben wir immer gesagt, wir brauchen zwei blaue Haken, damit die Nachricht angekommen ist.
Ja, ja. Passiert das dir manchmal auch, dass die Leute dich nach außen hin ja wieder gesund wahrnehmen? Ich meine, wenn du sagst, du hast dich ja auch körperlich jetzt wenig verändert und gerade wenn du ja auch keine Chemotherapie machen musstest und so weiter.
Genau.
Aber du innerlich doch irgendwie nicht mehr so die gleiche bist. Also hast du da manchmal das Gefühl, dass du nach außen hin ganz anders wirkst, als du dich innerlich so fühlst?
Total, zu 100%. Ja, also ich verstell mich nicht. Das ist halt das, was ich gar nicht so richtig gut greifen kann. Also es ist nicht so, dass ich mich nach außen hin verstelle. Ich bin schon so, wie ich bin. Aber dass die Außenwelt mich als total normal, gesund wahrnimmt, kann ich auch total verstehen. In meinem näheren Umfeld, so die Besties, die wissen das schon, dass ich da noch hadere. Ich rede jetzt auch nicht großartig mit so vielen Menschen darüber. Ja, weil ich sag mal, wenn man sich jetzt auf einer Party trifft, dann ist das auch irgendwie kein Rahmen. Ne? Wenn ich dann gefragt werde, wie geht's dir denn? Ja, dann schütte ich jetzt nicht mein Herz aus, sondern sage ich, ja, entweder, ja, gut. Oder keine Ahnung, frag mich mal irgendwie übermorgen bei einem Kaffee nochmal oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Also für die Außenwelt, denke ich, ist es schon so, dass alles wieder tiptop in Ordnung ist. Aber ja, für mich noch lange nicht. Ja, aber jeder hat ja irgendwie so sein Alltagsbrassel, sag ich mal, mit dem er auch hadert, ne?
Ja, na klar. Ja, und ich meine, eine Krebserkrankung ist eine total schwere Erkrankung, ja. Ich meine, es ist ja auch ganz natürlich, dass du jetzt nicht irgendwie direkt nach der Therapie sagst, so, ich bin wieder voll da und gehst genauso durchs Leben wie vorher. Also das ist ja, das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe jetzt wirklich schon mit einigen Frauen gesprochen.
Ja, also ich würde sagen so, dass meine intrinsische Motivation, die hat sich verlagert. Also dass ich mache mehr von innen heraus einfach. Nicht, weil andere das erwarten von mir, sondern weil ich Dinge so jetzt möchte oder so jetzt sehe, was einem selber einfach so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Akzeptanz gibt. Und das ist ja so intrinsisch, das sehen andere ja nicht, was in einem passiert. Ne?
Ja, ja. Das heißt, du spürst auch mehr in dich selber hinein und ja, achtest mehr
auf
dich?
Ja, schon. Ja, musste ich auch lernen, ist auch immer noch dabei. Aber ja, doch. Dass ich dann einfach auch darauf achte. Oder wenn man einen schlechten Tag hat, boah, dann habe ich mich immer geärgert. Noch eine Woche danach habe ich gedacht, boah, jetzt war der Tag für die Katz und hast du nur irgendwie in der Ecke gelegen, nur rumgeheult. Aber jetzt denke ich, ja, alles klar, ist halt jetzt so. Musste jetzt dann einfach vielleicht mal sein. Morgen ist ein neuer Tag. Und dann, ja, traue ich jetzt dem in Anführungszeichen verlorenen Tag nicht mehr hinterher. Ich akzeptiere das dann einfach.
Ja, richtig. Ach, liebe Maren, du hast auf jeden Fall auch einiges erlebt in den letzten Monaten. Und ja, ich freue mich total, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Gibt es etwas, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also auf jeden Fall, dass ja, man sich auf sich hören sollte, dass man viel drüber sprechen sollte, dass man sich gedrosselt informieren sollte, also vielleicht auch nicht die geballte Informationsfluss aufnehmen sollte, sondern da wirklich nach und nach einfach guckt, was ist jetzt für mich hier irgendwie der richtige Weg, dass man sich auf jeden Fall Zeit geben muss oder sollte, dass es nicht von heute auf morgen erledigt ist, dass man da einfach auf sich hört und guckt, was tut einem jetzt gut. Ja, genau.
Ja, voll schön. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, liebe Maren. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und dann bis bald, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank und bis ganz bald.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.